Hast du dich jemals von bürokratischen Regeln so richtig erdrückt gefühlt?
Oh ja, wer kennt das nicht?
Also, du kennst das sicher. Das sind diese Situationen, wo der gesunde Menschenverstand völlig auf der Strecke geblieben ist. Und zwar nur, weil irgendeine starre Vorschrift im Weg stand. Wir schauen uns heute auf unserer gemeinsamen Entdeckungsreise an, wie dieser epische Clash zwischen einer sturen Institution auf der einen Seite und menschlicher Verletzlichkeit auf der anderen verhandelt wird.
Und das Spannende ist, wir schauen uns dafür etwas an, das schon über 2000 Jahre alt ist.
Genau. Wir tauchen nämlich in das 12. Kapitel des Matthäusevangeliums ein. Aber, und das ist jetzt wichtig, wir lesen das heute nicht wie in so einer klassischen Sonntagsschule.
Definitiv nicht, nein.
Wir legen da eine richtig spannende philosophische Linse drüber, nämlich das Konzept der öffentlichen Vernunft. Und zwar von Jürgen Habermas.
Ja, Habermas, ein absoluter Gigant der modernen Philosophie.
Richtig. Und damit wir direkt auf derselben Seite sind, diese öffentliche Vernunft ist im Grunde die Idee, dass in einer modernen, vielfältigen Gesellschaft alle Regeln in einer Sprache begründet werden müssen, die jeder verstehen kann.
Genau. Völlig unabhängig davon, was jemand jetzt privat glaubt.
Ja. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie zum Teufel passt ein antiker, tiefreligiöser Text in dieses moderne Raster?
Genau in dieser Reibung liegt eigentlich die Genialität von unserem heutigen Ansatz. Wenn wir uns das 12. Kapitel bei Matthäus ansehen, dann stoßen wir da auf die Eskalation von einem massiven Konflikt. Vordergründig geht es da um religiöse Autorität. Aber im Kern geht es um die Frage, was passiert, wenn eine Institution, die ja eigentlich für den Menschen geschaffen wurde, diesen einzelnen Menschen plötzlich komplett aus dem Blick verliert?
Das System wird zum Selbstzweck sozusagen.
Exakt.
Wie verhalten sich eine starre Norm und die menschliche Ausnahme zueinander?
Der Text ist natürlich voll von theologischer Sprache, aber er verhandelt Prinzipien, wir nennen das oft normative Gehalte, die hochgradig relevant dafür sind, wie wir heute in unseren modernen Staaten miteinander umgehen.
Und Habermas liefert uns da quasi das Übersetzungsprogramm.
Genau, er gibt uns das philosophische Werkzeug, um diese antike Weisheit in unsere heutige Zeit zu holen.
Okay, lass uns das mal aufschlüsseln. Um zu verstehen, woraus wir hier eigentlich übersetzen, müssen wir uns das Rohmaterial der Quelle ansehen.
Das ist wichtig, ja.
Der Konflikt entzündet sich ja an den sogenannten Sabbatkontroversen. Stell dir die Szene mal vor. Jesus und seine Jünger sind an einem Sabbat unterwegs.
Ein heiliger Tag, an dem strikte Ruhe herrscht.
Genau. Und die Jünger haben schlicht und ergreifend Hunger. Also reißen sie auf einem Feld ein paar Ähren ab und essen die Körner.
Was am Sabbat eigentlich als Arbeit gilt.
Richtig. Und kurz darauf, in der nächsten Szene, da heilt Jesus am Sabbat einen Mann mit einer gelähmten Hand. Die religiösen Autoritäten, also die Pharisäer, die beobachten das und sind absolut empört. Für die ist das ein glasklarer Regelverstoß.
Ein absoluter Skandal in deren Augen.
Ja. Und wenn ich das mal in unseren Alltag ziehe, das ist so, als würde ein Krankenhaus einem blutenden Patienten an der Tür zur Notaufnahme die Behandlung verweigern.
Oh, krasser Vergleich.
Ja, aber ich stell dir vor, die sagen, tut uns leid, das Formular 38b fehlt oder wir können die Gesundheitskarte nicht einlesen. Das System sagt nein, völlig egal, wie sehr der Mensch leidet.
Dieses Notaufnahmebeispiel trifft die Absurdität von so einem rein mechanischen Regelvollzug wirklich perfekt. Wir müssen hier aber, da muss ich kurz einhaken, wir müssen sofort ein historisches Missverständnis ausräumen.
Okay, welches?
Wir dürfen den Text nicht trivialisieren. Man liest das nämlich oft als so eine Geschichte von naiver Freiheit gegen böse Religion.
Ah, also der Rebell Jesus gegen das Establishment.
Ja, aber das greift viel zu kurz. Die Pharisäer sind ja keine kalträtzigen Bürokraten, die irgendwie Spaß daran haben, Menschen leiden zu sehen. Für die ist die Tora, also die göttliche Weisung, nicht einfach nur ein trockenes Gesetzbuch.
Sondern?
Es ist die absolut lebendige Grundlage ihrer jüdischen Identität. Die strikte Einhaltung des Sabbats ist in dieser Zeit, wir sprechen hier von der römischen Besatzung, ein radikaler, identitätsstiftender Akt der Treue zu Gott.
Ah, okay. Es geht also um viel mehr als nur Paragraphenreiterei.
Genau. Wir haben es hier also mit einer komplexen innerjüdischen Debatte zu tun. Die Frage ist, Wie legt man den göttlichen Willen im Alltag richtig aus?
Das heißt, Jesus greift das System gar nicht von außen an, sondern er argumentiert eigentlich aus dessen eigener Logik heraus.
Exakt. Er wischt den Sabbat nicht einfach als Unsinn vom Tisch, das wäre völlig falsch. Er argumentiert mit den eigenen heiligen Schriften seiner Gegner.
Er schlägt sie mit ihren eigenen Waffen sozusagen.
Kann man so sagen. Er erinnert sie zum Beispiel daran, dass König David in einer extremen Notsituation heiliges Brot aus dem Tempel gegessen hat. Brot, das eigentlich nur für die Priester bestimmt war.
Stimmt, das ist ein starkes Argument.
Und er verweist auf die Priester selbst. Die verrichten ja am Sabbat im Tempel harte Arbeit und brechen damit rein technisch das Arbeitsverbot, ohne schuldig zu werden.
Weil der höhere Zweck die Regel überschreibt.
Genau. Und dann bringt er dieses entscheidende Zitat des Propheten Hosea ins Spiel. Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Jesus demonstriert hier also, dass sich der Sinn einer göttlichen Regel eben nicht in kleinlicher, menschenfeindlicher Regulierung erschöpfen darf.
Der Sabbat wurde geschaffen, um dem Menschen zu dienen.
Um ihm zu dienen und ihn zu schützen. Richtig. Nicht, um ihn verhungern zu lassen.
Okay, das leuchtet ein. Jesus fordert also, den tieferen Sinn einer Norm über ihre blinde Anwendung zu stellen.
Mhm.
Aber jetzt kommt für mich so ein bisschen der große Sprung. Wie funktioniert denn diese Übersetzung in unsere heutige Zeit, von der wir anfangs gesprochen haben?
Das ist der Kern von Habermases Idee.
Wie macht Habermas aus diesem antiken biblischen Streitgespräch etwas, das in der öffentlichen Vernunft, also in einem weltlichen Parlament oder vor einem modernen Gerichtssaal, funktioniert?
Da schlägt Habermas einen wirklich faszinierenden Mechanismus vor. Stell dir eine Heilpflanze vor.
Okay, eine Heilpflanze.
Die Pflanze selbst, also mit ihren Wurzeln, den Blättern, ihren spezifischen Boden, das ist die religiöse Tradition. Du kannst diese Pflanze nicht einfach jedem Menschen in einer säkularen Gesellschaft aufzwingen.
Nee, das würde Widerstand geben.
Aber du kannst den medizinischen Wirkstoff extrahieren. Und dieser Wirkstoff, das ist die universelle moralische Wahrheit.
Ah, ich verstehe.
Habermas sagt also, wir ignorieren religiöse Texte nicht, aber wir übersetzen ihre tiefen Wahrheiten in eine allgemein zugängliche Sprache.
Okay, machen wir das mal konkret.
Nehmen wir den religiösen Kernbegriff aus unserem Text, die Barmherzigkeit. Wenn wir da den Wirkstoff extrahieren, dann nennt Habermas das eine, Achtung, jetzt wird's akademisch, eine institutionell verantwortete Sensibilität für Verletzbarkeit.
Wow, okay. Da muss ich kurz reingrätschen.
Gerne.
Institutionell verantwortete Sensibilität für Verletzbarkeit, das ist natürlich ein echter Zungenbrecher.
Ohne Zweifel.
Und ganz ehrlich, klingt das nicht einfach nach einer extrem akademischen, komplizierten Umschreibung für, ja, sei einfach nett zu deinen Mitmenschen?
Das könnte man denken. Aber nein.
Was genau ist daran so revolutionär?
Es geht hier eben gerade nicht um bloße zwischenmenschliche Höflichkeit oder private Nächstenliebe. Das Wort institutionell ist hier der absolute Schlüssel.
Okay.
Es ist eine knallharte Kritik an Systemen. Die These ist, eine gesellschaftliche Ordnung, sei es jetzt unser Rechtssystem, das Arbeitsamt oder eben eine moderne Kirche, verliert sofort ihre Legitimität, wenn sie Ausgeschlossene, Kranke oder Hungernde nur noch als ein Regelproblem wahrnimmt.
Als Nummer in der Akte.
Genau. Das System beweist seine tatsächliche Vernunft nicht an der Perfektion seiner Aktenführung, sondern ausschließlich an seinem Umgang mit den Schwächsten.
Das heißt, wenn die Institution den Verletzlichen opfert, um selbst makellos zu bleiben, dann handelt sie eigentlich irrational?
Zutiefst irrational, ja.
Verstehe. Der Maßstab für ein funktionierendes System ist also nicht die Einhaltung der Regel an sich, sondern ob die Regel dem Menschen dient.
Das hast du perfekt zusammengefasst.
Aber geht bei diesem Destillationsprozess, den Habermas da vorschlägt, nicht auch extrem viel verloren?
Inwiefern?
Naja, wenn ich alles in so eine säkulare Sprache übersetze, brauche ich die Religion am Ende des Tages ja gar nicht mehr, oder?
Da sprichst du wirklich einen massiven Balanceakt an. Und Habermas selbst warnt davor, die Religion einfach restlos aufzulösen.
Ah, okay.
Der Matthäustext arbeitet ja mit Begriffen wie dem Heiligen Geist, dem Reich Gottes oder dem eschatologischen Gericht. Also der Vorstellung von einer ultimativen, göttlichen Gerechtigkeit am Ende aller Tage.
Mhm, große Worte.
Solche Konzepte haben einen sogenannten religiösen Bedeutungsüberschuss.
Warte, Bedeutungsüberschuss, wie kann ich mir das vorstellen?
Das ist diese existenzielle, fast schon poetische Tiefe, die eine rein weltliche Gebrauchsanweisung einfach niemals erreichen kann.
Also die emotionale Ebene.
Mehr als das. Ein säkulares Gesetz kann Gerechtigkeit im Hier und Jetzt anstreben, ja? aber die theologische Hoffnung auf ein Reich Gottes trägt eine Kraft und eine, ja, eine radikale Trostperspektive in sich, die weit, weit über irgendwelche Paragraphen hinausgeht.
Das gibt den Leuten einen ganz anderen Halt.
Genau. Wenn wir versuchen würden, diese eschatologische Tiefe komplett wegzurationalisieren, dann würden wir den Text verfälschen. Wir müssen diese theologische Dimension und die ethische Übersetzbarkeit gleichzeitig im Raum stehen lassen.
Das ist ein starker Gedanke. Lass uns mal wieder auf die Handlung bei Matthäus einlassen.
Gerne.
Wenn Institutionen konfrontiert werden, also wenn man ihnen den Spiegel vorhält und sagt, hey, ihr opfert gerade Menschenleben für eure Regeln, dann reagieren die ja selten mit Einsicht.
Selten, ja. Meistens schlagen sie zurück.
Genau das passiert auch hier. Der Text zeigt uns, wie dieser Konflikt völlig eskaliert. Jesus heilt einen Mann, der von einem Dämon besessen, blind und stumm ist.
Eine enorme Befreiung für diesen Menschen.
Absolut. Und die Menge drumherum ist fassungslos und fragt sich, ist das vielleicht der versprochene Messias, der Sohn Davids?
Die Leute fangen an zu verstehen.
Aber die religiösen Gegner stehen jetzt massiv unter Druck und ihre Reaktion ist echt bezeichnend. Sie werfen Jesus vor, er treibe diese Dämonen nur aus, weil er selbst mit dem Dämonenfürsten im Bunde stehe.
Ein klassisches Ablenkungsmanöver.
Total. Jesus kontert das mit purer Logik. Er sagt, ein Reich, das in sich selbst gespalten ist, stürzt ein. Wenn der Teufel seine eigenen Dämonen austreibt, macht das strategisch überhaupt keinen Sinn.
Völlig unlogisch.
Wenn ich mir das aus der Habermas-Perspektive ansehe, das ist doch exakt der Moment, in dem die Institution jede Vernunft über Bord wirft, oder? Sie fangen an, völlig irrationale Verschwörungstheorien zu spinnen, nur um ihre Macht zu erhalten.
Exakt das. Die Argumentation der Gegner bricht komplett in sich zusammen. Jesus verdeutlicht, wenn hier ein Mensch aus einer jahrelangen, zerstörerischen Isolation befreit wird, dann bricht hier mitten unter ihnen etwas völlig Neues an.
Und sie wollen es einfach nicht sehen.
Richtig. Und hier führt der Text uns zu einem der dunkelsten und, wie ich finde, psychologisch faszinierendsten Konzepte des gesamten Neuen Testaments.
Du meinst die unvergebliche Sünde?
Genau. Jesus spricht eine extrem harte Warnung aus, die Warnung vor der Lästerung gegen den Geist. Er sagt, dass jede Sünde vergeben werden kann, aber eben nicht diese.
Wow.
Und er fügt diesen berühmten Satz hinzu. Am Baum erkennt man die Frucht. Gute Bäume bringen gute Früchte, schlechte Bäume schlechte. Worte sind für Matthäus niemals nur Schall und Rauch. Sie offenbaren das Herz.
Diese unvergebbare Sünde, das klingt für moderne Ohren wahnsinnig bedrohlich. Warum ist ausgerechnet dieser Vorwurf der Gegner so extrem schlimm?
Das muss man wirklich genau aufschlüsseln.
Was ist der Mechanismus dahinter, dass Jesus sagt, hier gibt es keine Vergebung mehr?
Und das zu verstehen, müssen wir uns ansehen, was genau in den Köpfen der Gegner passiert. Sie begehen hier ja keinen intellektuellen Fehler.
Sie verrechnen sich nicht einfach.
Genau. Sie irren sich nicht bei der Auslegung eines Gesetzestextes. Sie stehen vor einem offensichtlich befreienden, lebensbejahenden Akt. Ein Mensch kann wieder sehen und sprechen.
Eine unfassbar gute Sache eigentlich.
Ja. Und obwohl sie diese gute Frucht direkt vor Augen haben, bezeichnen sie sie wissentlich als abgrundtief böse, als dämonisch. Der Mechanismus der Lästerung gegen den Geist ist im Grunde eine radikale psychologische Selbstversiegelung.
Warte, Selbstversiegelung? Wie meinst du das?
Stell dir vor, du hast einen inneren Kompass, der dir anzeigt, was moralisch gut und was böse ist.
Okay, habe ich.
Wenn du nun aus reiner Machtgier oder institutionellem Stolz anfängst, den Nordpol bewusst als Südpol zu bezeichnen, wenn du also Heilung als Zerstörung deklarierst, dann zerschlägst du absichtlich deinen eigenen Kompass.
Oh krass. Das heißt, du machst dich selbst blind.
Exakt. Es ist nicht Gott, der hier sagt, ich will dir nicht vergeben, sondern der Mensch verhärtet sich so stark, dass er die Realität des Guten gar nicht mehr wahrnehmen kann.
Weil der Kompass kaputt ist.
Genau. Wer das absolute Gute wissentlich als absolut Böse diffamiert, der mauert die Tür zur Umkehr von innen zu.
Wahnsinn. Und weil die Gegner diesen Kompass zerschlagen haben und sich weigern, die guten Früchte zu sehen, gehen sie ja im nächsten Schritt noch weiter in die Offensive.
Sie fordern einen Beweis, ja?
Sie verlangen einen ultimativen Beweis. Sie fordern von Jesus ein Zeichen, also quasi ein kosmisches Spektakel.
Mhm.
Jesus weigert sich strikt, diesen Zaubertrick zu liefern. Er kündigt ihnen nur das sogenannte Zeichen des Jona an.
Ein spannendes Bild.
Ja, also so wie der Prophet Jona 3 Tage im Bauch des Fisches war, wird der Menschensohn im Inneren der Erde sein, was ja ein Vorausblick auf seinen Tod und seine Auferstehung ist.
Richtig.
Und dann hält er ihnen noch den Spiegel vor. Er erwähnt die Einwohner von Ninive und die Königin des Südens.
Alles Außenseiter.
Genau. Das waren historisch gesehen absolute Außenseiter. Menschen außerhalb der jüdischen Tradition. Aber diese Fremden erkannten die göttliche Wahrheit, als sie sie sahen, während die scheinbaren Experten blind bleiben.
Das ist eine ziemliche Provokation.
Total. Und das erinnert mich sofort an heutige Debatten. Denk zum Beispiel an Leute, die Fakten abwehren. Wir haben da heute ja genug Beispiele in den Nachrichten. Leute, die immer wieder noch eine weitere Studie verlangen.
Ah, du meinst als Verzögerungstaktik.
Genau. Nicht, weil sie die Fakten ehrlich prüfen wollen, sondern als reine Verzögerungstaktik, um sich der nötigen Veränderung zu entziehen.
Deine Analogie bringt es wirklich auf den Punkt. Wir nehmen das hier natürlich wertfrei als Beispiel, aber was in unserem Text verhandelt wird, ist genau das. Der Missbrauch von Erkenntnis.
Religion als Ausrede.
Die Forderung nach einem Zeichen ist ein reines Machtspiel. Die Religion wird hier zu einem Objekt der Kontrolle degradiert. Wenn wir das wieder mit der öffentlichen Vernunft verknüpfen, ein vernünftiger Diskurs braucht keine Magie.
Mhm.
Ein Arzt muss seinen Patienten ja nicht heilen, indem er Blitze aus den Händen schießt. Der Beweis seiner Kunst ist einfach der gesunde Patient.
Stimmt.
Wer Empathie und Barmherzigkeit von unumstößlichen, spektakulären Beweisen abhängig macht, will in Wahrheit gar keine Barmherzigkeit üben. Überprüfbare, humane Folgen, das ist der einzige Beweis, den die Vernunft verlangen darf.
Das ist echt eine fundamentale Erkenntnis. Und diese Problematik von leeren Regeln, moralischer Verblendung und starkköpfigen Institutionen, die zieht sich ja im Grunde durch die gesamte Menschheitsgeschichte.
Ohne Ausnahme.
Der Text lädt uns ja fast dazu ein, über den eigenen Tellerrand zu schauen. Man kann diese Fäden in so viele andere Weltanschauungen weiterspinnen.
Definitiv.
Zum Beispiel in der stoischen Philosophie der alten Griechen. Da finden wir genau diese Idee, dass der wahre Charakter durch die eigenen Worte und Gewohnheiten geformt wird.
Mhm.
Im Buddhismus gibt es eine messerscharfe Kritik an verblendeter Selbstgewissheit und diese absolute Zentrierung auf Mitgefühl.
Ein ganz zentraler Punkt dort, ja.
Oder im Islam, da finden wir eine extreme Betonung der göttlichen Barmherzigkeit. Und heute, ganz weltlich, haben wir die UN-Menschenrechtscharta, die den unbedingten Wert des Menschen über jedes staatliche Konstrukt stellt.
Alles sehr verwandte Konzepte.
Wenn wir da jetzt Habermas' Extraktionsmethode anwenden, heißt das am Ende, Matthäus 12 ist im Grunde nur ein antiker Prototyp der modernen Menschenrechte?
Da müssen wir jetzt massiv auf die Bremse treten, denn da lauert ein gefährlicher philosophischer Fehlschluss.
Oh, echt? Warum?
Ja, in der praktischen Konsequenz gibt es eine enorme Schnittmenge. Wenn es darum geht, dass der verletzliche Mensch nicht einem abstrakten Regelwerk geopfert werden darf, sitzen der Autor des Matthäusevangeliums, ein Buddhist und ein säkularer Menschenrechtler absolut am selben Tisch.
Sie würden sich einig sein.
Sie wären sich einig. Aber die Normativität, also das Fundament, warum das so sein muss, ist eine völlig andere.
Ah, die Begründung fehlt.
Genau. Die UN-Charta leitet ihre Werte aus einem humanistischen Konsens oder der Naturvernunft ab. Der Matthäustext leitet diesen Schutz des Menschen aber ganz spezifisch aus dem geschichtlichen Handeln Gottes ab.
Und aus der Autorität Jesu, oder?
Richtig. Das ethische Ergebnis mag identisch wirken, aber die theologische Verwurzelung ist eben eine andere und verleiht dem Text eine Schwerkraft, die über einen reinen menschlichen Konsens hinausgeht.
Das Fundament ist also ein anderes, auch wenn das Haus, das darauf gebaut wird, irgendwie ähnlich aussieht. Gibt's noch einen anderen Punkt, bei dem wir aufpassen müssen, wenn wir diesen Text heute lesen?
Ja, einen ganz entscheidenden, historischen Punkt. Und der ist extrem wichtig.
Schieß los.
Wir haben heute viel über den Konflikt mit den Pharisäern gesprochen. Dieser Text wurde im Laufe der Geschichte leider sehr oft als Waffe für antijüdische Hetze missbraucht.
Das ist ein dunkles Kapitel, ja.
Man hat die Pharisäer als Schablone für das Judentum schlechthin genommen. Das ist ethisch katastrophal und historisch einfach völlig falsch.
Wenn es eigentlich ein interner Streit ist.
Wie wir zu Beginn sagten, das ist eine innerjüdische Debatte. Jesus agiert hier in der ganz klassischen Tradition der jüdischen Propheten. Propheten kritisieren nicht die Feinde im Ausland. Sie üben scharfe Selbstkritik am eigenen Volk und an den eigenen Institutionen.
Wenn es prophetische Selbstkritik ist, bedeutet das für heute dann, dass man diesen Text vor allem gegen die eigenen Strukturen richten muss?
Absolut. Wenn christliche Kirchen diesen Text heute ernst nehmen, dürfen sie nicht mit dem Finger auf andere zeigen. Sie müssen ihn als Spiegel für die eigene Institution nutzen.
Sie müssen bei sich selbst anfangen.
Genau. Er ist eine gewaltige Anklage gegen kirchliche Heuchelei, gegen dogmatische Erstarrung und gegen spirituellen Machtmissbrauch. Vor allem, wenn Regeln plötzlich wichtiger werden als die Opfer dieses Missbrauchs.
Das ist eine radikale Perspektive. Wir sind jetzt echt sehr tief in die Mechanik dieses Textes und in diese Habermas-Theorien eingetaucht.
War eine intensive Reise.
Wenn wir das große Bild, für dich, der uns gerade zuhört, nochmal zusammenfassen. Jedes System, jeder Staat und jede Religion muss sich tagtäglich der Frage stellen, ob sie dem konkreten, verletzlichen Menschen dienen oder ob sie sich hinter irgendwelchen Paragraphen verstecken.
Darauf läuft es hinaus.
Wahrer Glaube und echte Vernunft zeigen sich genau in dieser Sensibilität. Wenn das Regelwerk wichtiger wird als der blutende Patient vor der Tür, ist das System gescheitert.
Dem stimme ich voll zu. Und ich möchte dir zum Schluss noch ein Bild aus dem Text mitgeben, das wir noch gar nicht beleuchtet haben, das diesen Gedanken aber so richtig auf die Spitze treibt.
Oh, da bin ich gespannt.
Ganz am Ende von Kapitel 12 erzählt Jesus von einem gereinigten, aber leeren Haus.
Okay, ein leeres Haus.
Ein böser Geist wird vertrieben, das Haus wird aufgeräumt und sauber gefegt, aber, und das ist der entscheidende Punkt, es bleibt leer.
Es kommt nichts Neues rein.
Es wird nicht mit etwas Gutem gefüllt. Die Folge? Der Geist kehrt zurück, bringt 7 noch schlimmere Geister mit und das Ende ist verheerender als der Anfang.
Ach, krass.
Wenn wir das jetzt mal auf unsere heutigen Institutionen übertragen. Wir können Systeme reformieren, wir können Gesetze umschreiben und nach außen hin moralisch absolut korrekt auftreten.
Aber das reicht nicht.
Nein. Wenn wir diese neuen, sauberen Strukturen nicht mit echter Empathie, mit tiefgreifender Barmherzigkeit und wirklichem Leben füllen, bereiten wir dann nicht unbewusst den Boden für eine viel kältere, unerbitterlichere Art der Heuchelei?
Wahnsinn. Wenn wir nur die Fassade streichen, aber das Haus innen leer bleibt, haben wir am Ende alles nur noch schlimmer gemacht. Ein Gedanke, der wirklich nachhallt. Denk vielleicht beim nächsten Mal daran, wenn du selbst vor der Wand einer solchen Regel stehst oder wenn du vielleicht derjenige bist, der das Regelbuch gerade in der Hand hält. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns heute durch dieses dichte, faszinierende Material zu navigieren. Bis zum nächsten Mal.